Ja, hallo Werner, grüß dich.
Ja, grüß dich, lieber Situ.
Du hast ein weiteres Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel Immer zu Hause. Ja, den Titel ist irgendwie sehr sympathisch. Du meinst wahrscheinlich mit immer zu Hause immer bei sich selber, also immer ohne Identifikation, oder wie ist es gedacht?
Naja, wenn man eine Metapher nehmen wollte, könnte man eine Schnecke nehmen mit ihrem Haus, ne? Also die ist ja immer zu Hause. Ne? Also da ist ja nie eine Trennung zwischen der Schnecke und dem Haus. Und bei der Schnecke kann wahrscheinlich auch nicht passieren, dass sie das vergisst, aber bei Menschen schon.
Das heißt, du bist immer zu Hause. Was heißt es konkret? Also kannst du das beschreiben?
Na, ich war auch schon immer zu Hause. So habe ich es nicht gewusst. Also ich habe nicht gewusst, dass ich immer zu Hause bin. Oder auch niemals zu Hause. Könnte man genauso sagen. Ne? Das Gleiche im Grunde genommen. Da ist niemand zu Hause oder immer zu Hause ist eigentlich synonym.
Niemand zu Hause heißt keine Person oder nichts, was sich als Person sieht.
Genau, das, was ich wirklich bin, ohne es fassen zu können, ohne es greifen zu können, ohne es wahrnehmen zu können. Ne? Also das, was ich wirklich bin, ist ja unfassbar.
Könnte man sagen, das, was du wirklich bist, ist das, was bleibt?
Könnte man. Ewigkeit, das, was Wirklichkeit ist, ohne irgendeinen Wandel, ohne irgendeine Entwicklung, ohne Anfang und Ende, ne?
Also einfach Leben, was fließt durch die Form, Werner Ablass.
Das ist dann schon das, was erscheint. Das, was ich wirklich bin, erscheint nicht.
Okay, das erscheint nicht, aber es erscheint etwas, ne? Und das ist eben die Form. Und das ist.
Genau. Also deswegen ist ja auch so schön bei Wai Wu Wei, auf dem das Buch ja, naja, nicht gründet, aber ich habe als jedem Text ein Zitat von Wai Wu Wei vorangestellt. Das, was er so schön in die Worte fasst: Objekt ist Subjekt in seiner Erscheinung. Also im Grunde genommen könnte man sagen, das, was erscheint, ist das Subjekt, das eben nicht erscheint. Aber wenn Objekte erscheinen, erscheint auch immer das Subjekt, aber verborgen im Objekt. Also in dir, in mir, in allem.
Also, wenn man es mit anderen Worten sagt, also wie es mir vielleicht geläufig wäre, ist das Höchste oder die Quelle erscheint als oder davon als Spiegelung erscheint, was wir wahrnehmen und was wir als Leben bezeichnen.
Ja, da würde ich voll mit einig gehen. Die Quelle ist im Grunde alles, aber die Quelle kann man nicht sehen, sondern sozusagen das, was aus ihr herausfließt. Und das ist eben die Form. Das bist du, das bin ich, das ist die Couch, das ist der Boden, der Mond, die Sterne, die Sonne, alles.
Und das ist alles ungetrennt. Also die Formen kann man zwar unterscheiden,
Genau.
geistig trennen, aber in Wirklichkeit sind sie nicht getrennt.
Mir gefällt das Wort unterscheiden sehr gut, was du gerade genannt hast, ne? Also unterscheiden kann man es selbstverständlich, aber trennen unmöglich. Wenn Objekt erscheint, ist das Subjekt sozusagen die Quelle dessen, was erscheint. Wunderbar eigentlich, ne? Dass alles im Grunde, was erscheint, Subjekt ist, ohne Subjekt zu sein. Ne? Weil das ist verborgen, das kann nicht wahrgenommen werden, weil es ja sozusagen das ist, was wahrnimmt. Wie soll etwas, was wahrnimmt, wahrgenommen werden? Man kann im besten Fall feststellen, am Ende der Suche könnte man auch sagen, dass ich das bin, was wahrnimmt. Hinter allen Erscheinungen, wenn man so will. Wobei natürlich hinter schon wieder eine räumliche Definition ist, die ja nicht stimmen kann. Da ist ja nichts dahinter. sondern ist ja in allem drin sozusagen. Ne?
Ja,
es ist falsch definieren wissen wir ja. Ne?
Ja, es durchdringt ja auch alles. Es ist ja auch alles.
Genau. Ja, durchdringt alles, was ist.
Wie ist das in deinem praktischen Leben, wenn du mit deinem Nachbarn sprichst? Bist du dir dann darüber klar? Oder die Wahrnehmung geht ja von der Form, von deiner Form aus, aber dir ist klar, dass du den anderen Mensch, mit dem du sprichst, dass er das auch ist?
Essentiell ja. Auf jeden Fall. Essentiell ist er genau das Gleiche wie ich. Das wird zwar nicht bewusst wahrgenommen, also das kommt nicht in die Gedanken immer rein, ja, aber ich nenne es gerne unbewusst bewusst. Wenn es einmal klar ist, ist es immer klar.
Und hat das eine Auswirkung auf die Reaktionen oder sind die einfach ganz normal menschlich oder sind die irgendwie freundlicher oder ja?
Ja, würde ich schon sagen. Sie sind auf jeden Fall insofern freundlicher, als der andere nie als Feind wahrgenommen wird. Selbst wenn er feindschaftlich agiert oder reagiert besser, agiert ja keiner, reagieren ja nur alle, ist es nicht so wie früher, als eben noch die Trennung da war sozusagen oder die vermeintliche Trennung da war zwischen mir und dem anderen. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch Ärger erscheinen könnte über die Reaktion eines anderen Menschen.
Für sich selbst sorgt man ja, oder hat man so ein Gefühl, man will sich das Beste tun oder eben optimal für den Körper sorgen, auch für die Psyche natürlich. Empfindest du das anderen Menschen auch gegenüber, weil du sie ja auch bist?
Insofern, als ich ihnen begegne, ja. Insofern, als ich ihnen begegne, auf jeden Fall. Also das trifft selbst für meinen Hund zu. Ne? Also dem will ich sozusagen all das geben, was er benötigt. Und das ist nur ein Tier. Sehr viel mehr natürlich bei Menschen auch. Was heißt sehr viel mehr? Genauso, könnte man sagen. Menschen, die in meiner direkten Umgebung sind, denen ich also begegne, ob es hier ist oder auf der Straße oder irgendwo anders, möchte ich natürlich, oder was heißt möchte ich natürlich, das ist schon wieder komisch, das ist ja nur eine Reaktion, gibt es nicht das Gefühl, ihnen nicht dasselbe zuteil werden zu lassen, was ich mir zuteil werden lasse, insofern es in meiner Macht steht natürlich nur. Ne?
Ja, das habe ich auch gelesen, jetzt weiß ich gar nicht, ob im Buch oder sonst irgendwo von dir, dass du sagst, so ein allgemeines sich über bestimmte Zustände sorgen oder Gedanken machen oder vielleicht sogar aktiv werden, das machst du nicht mehr, sondern dir sind wichtig wirklich die Menschen, mit denen du begegnest und wo du ganz konkret entweder was machen kannst oder nicht, ne?
Ja. Natürlich habe ich eine dezidierte Meinung über gewisse Umstände, Zustände, Bewegungen, Entwicklungen in der Welt. Aber ich kann ja nur Einfluss nehmen auf das, worauf ich Einfluss nehmen kann. Also das, was meiner Funktion entspricht. Und meine Funktion ist eben nicht einzutreten in eine UNO. Das ohnehin nicht. Ne? Kann ich schon gar nicht von meiner Position her. Oder einzutreten in einen Tierschutzverein. Oder einzutreten in das Rote Kreuz oder in irgendeine andere Organisation, sondern so zu funktionieren, wie ich halt funktioniere. Und das ist in erster Linie Kommunikation. Das war es übrigens schon immer, nur die Inhalte haben sich verändert. Und zwar stark verändert. Wenn ich an meine Zeit als Prediger denke, des christlichen Fundamentalismus und heute, haben sich die Inhalte stark verändert, aber meine Funktion war eigentlich schon von Anbeginn an die Kommunikation in Wort und Schrift. Mehr kann ich nicht. Mehr ist nicht drin.
Ja, es geht ja auch nicht darum, möglichst viel zu können, sondern eher darum, das, was man kann und macht, eben gut zu machen. Also gut im Sinne von wirksam und hilfreich für andere und so. Und das ist ja bei dir ohne Frage.
Soweit es mir gelingt halt. Ne? Ich kann nur tun, was da ist in diesem Körper-Geist-Organismus. Und der ist natürlich auch beschränkt, logischerweise. Ne? Wie jeder Mensch auch in seiner Funktion beschränkt ist.
Ja, bei deinen einleitenden Worten, die fangen auch mit einem Zitat an und da geht es auch um Objekt und Subjekt und ich selbst. Also wenn ich das in meinem, für mich formulieren müsste, würde ich sagen, alles ist das Selbst und das ist ungetrennt.
Ja, kann man so sagen. Alles das Selbst. Wobei eben, wie gesagt, das große Problem bei allem eigentlich, ob das Subjekt ist, ob das Selbst ist, ob das Essenz ist, ob das Leerheit ist, ob das Gott ist, es spielt keine Rolle, welchen Begriff wir einsetzen. Es ist immer möglich, dass das, was Subjekt ist, also nicht fassbar, nicht greifbar, nicht fühlbar, zu einem Objekt gemacht wird. Alles ist, also nicht nur physische Objekte, wie hier vor mir steht, wie mein Tisch, wie der Sessel, wie das Glas mit Wasser, sondern eben auch metaphysische Objekte. Und wenn es ein Objekt ist, dann verliert es irgendwann seinen Glanz. Das ist bei allen Objekten so. Ob es der Partner ist, ob es ein neues Auto ist, ob es eine neue Position ist, eine neue Arbeit, wie auch immer. Alles verliert seinen Glanz. Und das ist bei Objekten eben, die metaphysischer Natur sind, genauso. Man geht irgendwo hin, hat eine neue Erfahrung, man kann sie Selbsterfahrung nennen wegen mir oder Gotterfahrung nennen. Ein Objekt wird daran erkannt, dass es seinen Glanz verliert. Dann muss ich da wieder hin oder ich muss noch ein Buch lesen oder ich muss mir noch eine Information holen. Und solange das ein Objekt bleibt, dieses Selbst oder Gott oder wie auch immer, solange wird es immer seinen Glanz verlieren, weil es eben nur ein Objekt ist. Das, was Subjekt ist, das, was ich wirklich bin, verliert nie seinen Glanz, weil es nie glänzt. Es glänzt gar nicht. Es ist einfach nur das, was es ist. Und das klingt sehr ernüchternd, aber in dieser Ernüchterung ist und in dieser Desillusionierung ist das, was man als Subjekt bezeichnen kann, wenn man weiß, dass es kein Objekt ist. Also man kann das Subjekt sogar zu einem Objekt machen. Es ist erstaunlich.
Ja, die Leute machen sich ja auch selber zu Objekten, ne? Wenn sie sich als getrenntes Ich wahrnehmen. Wobei das eben genau so sein muss. Es kann ja nicht anders sein, sonst wäre es anders.
Ja. Sie haben keine Chance, sozusagen. Und wenn eben diese ganzen Wege beschritten wurden, wobei es nicht unbedingt zwingend notwendig ist, dass alle Wege beschritten werden, die beschritten werden können. In meinem Fall war es halt nahezu so, dass viele, viele Wege beschritten wurden. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sieht, das kann es nicht sein. Das verliert immer wieder seinen Glanz. Das ist nur eine Erfahrung. Die kommt und die geht. Und am Ende bin ich wieder das arme Würstchen, das ich immer war. Ne? Und all die Reaktionen, die vorher da waren, die sind immer noch da. Und ich komme wieder in den Zweifel und wieder in die Skepsis, ob ich das wirklich erfahren habe, was ich eigentlich erfahren möchte. Und es ist gut, diese Skepsis, weil sie nämlich endlich mal dazu führen kann, aufzuhören, an Objekten festzuhängen. Und sozusagen einen Rückfall zu erleben, ich möchte es mal einfach so nennen, ja, obwohl es natürlich auch wieder nur ein Begriff ist, einen Rückfall zu erleben in das, was ich wirklich bin und immer war und immer sein werde.
Also das heißt, allen Glanz und alle Schönheit bekommen die Wahrnehmungen durch die Quelle selbst. Und wenn das vergessen wird, wenn sich nicht auf die Quelle selbst ausgerichtet wird, dann ja, dann wird alles schal, wie du sagst, nach einer bestimmten Zeit.
Nach einer bestimmten Zeit, ganz genau. Die Quelle ist immer frisch und immer neu. Aber nicht zwingend begleitet von Gefühlen der Glückseligkeit, denn das sind schon wieder Objekte. Ich nenne es deswegen eben sehr gerne in letzter Zeit innere Stabilität. Mir fällt im Moment kein besseres Wort ein. Selbst Friede verwende ich nicht mehr so oft, weil Friede eben auch ein Gefühl ist. Innere Stabilität, das ist wie als, das ist Stahlbeton hart, das geht nicht weg, das ändert sich nicht. Das ist nicht einmal oben und einmal unten, einmal sozusagen himmelhoch jauchzend, dann wieder zu Tode betrübt. Das sind Gefühle, die kommen können, auch weiterhin kommen können. Weil ja dieser Körper-Geist-Organismus auf bestimmte Umstände reagiert. Ne? Wenn also jemand in meiner Umgebung zum Beispiel schwer krank werden würde, mit dem ich eine sehr gute Verbindung habe, dann bin ich sicher, dass das Traurigkeit bewirken würde. Oder wenn ich einem Menschen begegne, mit dem ich mich auf Anhieb gut verstehe, dann würde das wahrscheinlich sehr schöne Gefühle hervorbringen. Aber beides ist nicht das, was ich wirklich bin. Und das, was ich wirklich bin, ist absolut stabil in all dem, ob oben oder unten.
Könnte man sagen, Gefühle sind durchlaufende Posten. Also
schön formuliert.
Ja.
Also, genau. Aber auch die Traurigkeitsgefühle sind auch durchlaufend.
Ja klar, alle Gefühle.
Alle Gefühle. Aber das ist es eben nicht, ne? Das ist der entscheidende Punkt, ja. Und wenn man darauf fokussiert ist, weil ja oftmals auch berichtet wird in Zeugnissen von sogenannten Erleuchteten, ja, es ist eine wundervolle Glückseligkeit, ja, das ist eine Begleiterscheinung, das kann passieren. Aber das hält nicht. Und das ist es auch nicht. Und sobald ich mich daran festhalte, gerade als Sucher, ich denke, oh, wenn ich erleuchtet bin oder erwacht bin, dann bin ich glückselig, dann läuft das in die verkehrte Richtung. Weil da ist nichts. Da kriege ich nie wieder ein neues Objekt. Mehr nicht.
Ist es normal, dass immer ein Gefühl da ist? Also wenn ich kein Gefühl fühle, heißt das, dass sich dann was unterdrückt, dass dann was unterdrückt wird? Oder wie erlebst du das?
Ich kann wirklich sagen, ich habe ganz selten Gefühle. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was Gefühle sind. Selbst wenn Freude da ist, kann ich das nicht unbedingt als Freude bezeichnen. Oder wenn Traurigkeit da ist, kann ich das nicht. Oder ist nicht die Notwendigkeit da, das als Traurigkeit zu bezeichnen? Also ich habe da keinen Drang mehr, irgendwas zu bezeichnen. Natürlich kommen diese verschiedenen Reaktionen, die sind da. Aber ich richte mich nicht nach ihnen aus. Ich habe kein Bedürfnis, sie zu erleben, zu erfahren. Ich habe auch kein Bedürfnis, sie nicht zu erfahren. Also das ist alles im Grunde genommen vollkommen gleichgültig.
Haben Gefühle normalerweise einen Resonanzpunkt im Körper? Weil oft heißt es ja, wo fühlst du das und geh mal da mit der Aufmerksamkeit hin. Oder haben Gefühle nur eine körperliche Entsprechung, wenn sie nicht gefühlt werden, also als Verengung oder so?
Das ist eine Frage, die ich eigentlich sehr schwer beantworten kann. Also ich sehe mich, also dieses Ding hier als ein Körper-Geist-Organismus, das einfach funktioniert. Und wie es funktioniert, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich funktioniere oder dass es funktioniert. Es ist ein System, das funktioniert und das wahrgenommen wird. Aber also ich arbeite damit nicht, zu sagen, fühl da mal hin oder geh da mal rein. Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Okay. Von daher kann ich da wenig drüber sagen. Andere haben diesen Ansatz und es ist okay. Ich habe damit kein Problem. Aber für mich selber ist das irgendwie nicht relevant.
Wir haben eben über die Ausrichtung auf die Quelle gesprochen. Gibt es da Methoden für oder Hinweise, wie man das macht? Oder muss man überhaupt gar nicht wissen, wie man das macht? Muss einfach nur die Ausrichtung da sein? Oder?
Also immer weniger. in meiner Arbeit zumindest. Ich habe ja eine Zeit lang sehr, sehr stark referiert. Weißt du ja auch noch, du kennst mich ja schon einige Jahre. Die, ja, kann man ruhig als Technik bezeichnen, das Überprüfen und Untersuchen. Bin ich der Denker meiner Gedanken? Denke ich das wirklich oder denkt es sich? Entscheide ich das wirklich oder ist da ein Entscheider zu finden und so weiter? Selbst diese Untersuchung, die ja bei mir eigentlich zum Ende der Suche führte, bei Ramesh Balsekar, mache ich weniger und weniger. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist darin, dass ich während meiner Arbeit erkannt habe, dass diese Untersuchung auch nur manchmal etwas nützt. Und vielleicht im besten Fall zu einer intellektuellen Einsicht führt. Also ich kann das gar nicht sein, ich kann gar nicht der Denker sein. Das ist eigentlich nicht so schwer zu erkennen. Wenn ein Geist einigermaßen offen ist für die Wahrheit, für das, was Wirklichkeit ist, dann ist es nicht so schwer zu sehen, dass ich nicht denke, sondern gedacht werde. Nur am Anfang, muss ich ganz offen gestehen, dachte ich, wenn ich das anderen Leuten oder mit anderen Leuten mache, die auch suchen, muss das zum gleichen Ergebnis führen wie bei mir. Und je länger ich diesen Dienst mache, desto mehr sehe ich, das ist nicht der Fall. Und deswegen, das ist der zweite Grund, weshalb ich es nicht mehr so oft mache, habe ich den Eindruck, wenn ich mit den Leuten rede, also einfach im Gespräch bin, so wie jetzt mit dir, obwohl das natürlich ein Interview ist, das ist nicht zu vergleichen mit einer Session. Wenn ich einfach mit den Leuten im Gespräch bin, dann kommt es entweder zu einer Initialzündung oder eben nicht. Weil die Wahrheit ist ja sozusagen in jedem drin. Er ist ja sogar die Wahrheit. Jeder Mensch ist ja essentiell die Wahrheit. Das heißt, wenn ein Mensch auf die Suche geschickt wird, könnte man sagen, dann hat er ja schon eine Ahnung von dem, was Wahrheit ist. Ich erlebe das öfter in Sessions, auch gestern erst wieder mit einer Dame aus Italien, mit einer Skype-Session, die gesagt hat, als ich dein Buch gelesen habe, das war jetzt nicht immer zu Hause, sondern mein vorhergehendes Schicksal ist alles. Da wurden lauter Knöpfe gedrückt. Es war mir so, als würde ich das alles schon wissen. Aber ich konnte es nicht formulieren. Und so wie du es formuliert hast, hat es bei mir lauter Knöpfe gedrückt. Ja, 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 ja. Ne? Also da ist offensichtlich so eine Initialzündung passiert. Und das wollte sie dann einfach in der Session nochmal vertiefen. Und so arbeite ich heute eigentlich, dass ich im Grunde nur präsentiere, was in mir ist, was selbst erlebt wurde, was selbst erfahren wurde, wie immer man es nennen will. Ja? Und noch nicht einmal darauf hoffe, dass es beim anderen auch wirkt. Weil ich genau weiß, wenn es wirken soll, wird es wirken. Und wenn es nicht wirken soll, dann kann es nicht wirken. So ist heute meine Arbeit eigentlich. Deswegen, je mehr ich drin bin, jetzt bin ich schon 2004 da drin, desto mehr sehe ich, dass ich eigentlich gar nichts machen kann. Dass ich wirklich völlig hilflos bin, irgendjemandem zu helfen. Deswegen versuche ich es auch gar nicht mehr. Sondern alles, was ich mache, ist, selbst das ist falsch, alles, was geschieht, ist, dass es präsentiert wird. Und
du kannst nichts machen, aber alles kann geschehen. Ne?
Ja, genau so.
Gut, ich gucke nochmal gerade im Buch, weil ich habe mir eigentlich schon mehrere Sachen angestrichen, die ich fragen wollte. Gerne. Ah ja, die Frage, über die wir eigentlich jetzt schon gesprochen haben, also Zitat, hier steht: Wie löse ich mich denn aus der Identifikation mit dem Ego? Und deine Antwort ist, indem es geschieht. Das war ja eigentlich, was du jetzt gesagt hast.
Ja. Indem es geschieht, Wobei man unterscheiden muss, also auch hier unterscheiden muss, wie wir ja vorher schon unterschieden haben, zwischen der, wie ich sie gerne nenne, funktionalen Identifikation mit dem Körper-Geist-Organismus und der sogenannten fiktionalen Identifikation. Die funktionale Identifikation bezieht sich auf das Leben, auf das, was geschehen muss, damit überlebt werden kann und möglichst angenehm überlebt werden kann. So ist jeder Körper-Geist-Organismus strukturiert oder programmiert. Die fiktionale Identifizierung bedeutet, dass ich versuche, etwas zu sein, was ich niemals sein kann. Dass ich versuche, Dinge wiederherzustellen, die niemals wiederherzustellen sind, weil sie einfach passiert sind. Dass ich versuche, ein Wunschbild oder ein Selbstbild zu erzeugen, das gar nicht in mir angelegt ist. So leben ja die meisten Menschen. Man möchte etwas erreichen, man möchte etwas erzielen, was gar nicht in einem selber drinsteckt, also was das Potenzial dieses Körper-Geist-Organismus überhaupt nicht in sich trägt. Ich habe erst heute einen Text geschrieben über eine Himalaya-Zeder, die bis zu 35 Meter hoch werden kann. Man muss sich mal vorstellen, dass diese Himalaya-Zeder in einem winzig kleinen Samen potenziell vorhanden ist. Und deswegen kann diese Zeder 35 Meter hoch werden. Wenn ich aber den Samen eines Bonsai-Bäumchen in mir habe, heißt doch Bonsai, oder?
Ja,
oder Bonsai.
Bonsai,
ne? Dieses kleine Bäumchen. Dann wird dann nie und nimmer eine 35 Meter hohe Zeder draus. Und das ist fiktionale Identifizierung. Ich identifiziere mich mit einer Vorstellung, die niemals Wirklichkeit werden kann. Aber die funktionale Identifizierung, die kann nicht aufhören, weil sonst Leben nicht möglich wäre.
Also das ist quasi das praktische Denken auch, also was einfach nötig ist.
Genau, das praktische Denken. Also wann beginnen wir mit unserer Session? Wann hören wir damit auf? Was muss ich heute noch alles besorgen? Wohin, wie mache ich das mit meiner Reise? Ich fliege jetzt bald nach Berlin, also muss ich den Flug buchen. Solche Dinge. Ne? Und natürlich auch, gehen wir mal ins Kino oder bleiben wir zu Hause. Also das sind alles funktionale Identifizierungen. Die kann ich nicht, die werden sich niemals verflüchtigen. Denn wenn sie sich verflüchtigen könnten, kann ich nicht mehr leben. Ich bin nicht mehr lebensfähig.
Gut. Du erwähnst im Buch auch eben dein Texte-Abonnement, wo du immer wieder schreibst und schreibst dazu, weil steter Tropfen den Stein hüllt. In dem, was du dort liest, ist stets ein Verweis auf die absolute Wahrheit verborgen. Da habe ich die Frage dazu, wenn du die Texte schreibst, hast du das dann irgendwie im Sinn, dass du auf die absolute Wahrheit hinweisen möchtest, oder ist das einfach eine Qualität von dir, die auch so passiert?
Ja, also die Intention ist im Grunde genommen auch funktional. Wenn ich mich vor den PC setze, ist natürlich unbewusst bewusst oder bewusst unbewusst, wie man es nennen will, dass da Leute lesen, die sich für die absolute Wahrheit interessieren. Natürlich im Kontext gegenwärtiger Situation, gegenwärtiger Entwicklungen. Das hat immer auch einen Bezug zu dem, was gerade passiert, oder oft jedenfalls. Aber ich kann gar nicht anders, als in jedem Text auf das zu verweisen, was für mich das Wichtigste im Leben ist. Wobei ich nicht ständig daran denke, ne? Sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, das Leben ist für mich eher funktional. Also wenn ich mit meiner Frau spreche, dann ist es eher, geht's eher um Dinge, die passieren oder die unseren Sohn betreffen oder die ganz praktische Dinge betreffen. Aber tief in mir, könnte man vielleicht sagen, ist immer das Wichtigste, das Zentrum, die absolute Wahrheit. Und deswegen wird das sich, verdeutlicht ist es natürlich in den Texten oder verwirklicht sich in den Texten. Ne? Sind aber immer nur 2, 3 Seiten lang, also nie besonders lang, aber eben zentral.
Und darin schreibst du, was dich gerade halt berührt oder was bei dir oder was.
Genau, was gerade da ist. Ich weiß das vorher nicht. Also manchmal fällt mir schon irgendwas ein, wenn ich im Bett liege. Es kann aber auch sein, dass ich hochkomme und vor dem PC sitze und überhaupt nicht weiß, was ich heute gerade schreiben will. Und dann warte ich einfach eine Zeit lang und dann kommt das. Und dann ist irgendwas da. Manchmal ergibt es sich auch durch eine E-Mail oder eine Frage, die zu mir kommt. Ein anderes Mal kommt es direkt aus mir selber heraus.
Und die Leute bekommen den Text immer dann direkt am gleichen Tag, ne?
Ja, genau. Ich setze mich morgens hin und danach wird das sofort ins Netz gestellt. Also beziehungsweise ins Abo gestellt, ne? Nicht ins Netz, sondern na, Netz auch, aber eben nur speziell für meine Abonnenten.
Hast du zu den Leuten, zu deinen Abonnenten irgendwie auch eine persönlichere Beziehung oder nähere Beziehung eben, oder ist das
zu manchen, ja. Zu den meisten nicht. Die meisten kennen mich eigentlich nur übers Abo oder über schriftliche Korrespondenz. Einige von ihnen, würde man sagen, vielleicht ein Drittel oder so, die waren schon mal in einem Event oder in einer Session. Und andere wiederum, denen genügt es völlig, was zu lesen. Und ich lege da, wie gesagt, ich meine, ich freue mich natürlich über jeden, der auch mal kommt. Ist ja klar, um sich persönlich kennenzulernen. Das ist natürlich menschlich und normal. Aber es gibt einige, die wollen das gar nicht. Die wollen anonym bleiben und die wollen einfach nur genießen und lesen. Das ist auch okay.
Gut, hier geht es, glaube ich, im Buch über Vorbestimmung und ob alles bestimmt ist. Und da schreibst du über das Leben, die Serie mit allen Staffeln und Folgen ist fix und fertig. Also es ist quasi alles schon vorbestimmt.
Alles schon erledigt. Ne?
Ja. Könnte man...
Ich habe das so gerne, diese CD oder DVD-Metapher, die ist einfach wunderbar. In dem Fall ist es jetzt Deep Blue, aber es ist ja so ein wunderschöner Naturfilm. Aber ist ja egal. Ne? Also so sehe ich das einfach. Und das ist ja auch wissenschaftlich konform mit dem Block-Universum. Also das Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das ist alles schon da, aber eben nicht aktuell da. Also Szene für Szene wird erlebt, jede Rille ist eine Szenerie draufgepresst und die Szene wird dann halt erlebt. Aber es gibt eben keinen Zufall, sondern es ist alles schon festgelegt, determiniert. Aus meiner Sicht ein wundervoller Gedanke, weil ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also man könnte sagen, ja, da hast du halt keine Angst mehr vor der Zukunft. Nee, es gibt Leute, die durchaus sehen, ja, das ganze Leben ist Schicksal, aber die immer noch Angst haben vor der Zukunft. Also das hat damit nichts zu tun. Was in die Rillen gepresst ist, ist da. Und wenn eben Angst da ist, ist Angst da. Nur in meinem Falle, für mich selber kann ich sagen, wundervoll entspannend. Wundervoll entspannend zu sehen, das ganze Leben ist schon gelebt. Und was jetzt erfahren wird, ist das gelebte Leben. Das bereits gelebte Leben wird nur erfahren.
Könnte man trotzdem sagen, das Leben ist jeden Moment neu, frisch, einzigartig, unvorstellbar?
Absolut. Ich meine, es ist ja, wenn ich ein... Selbst manche Filme, die ich schon öfter gesehen habe, ich erinnere mich nicht mehr an jede Szene. Und deswegen ist selbst ein Film, den ich schon, was weiß ich, schon öfter gesehen habe, aber wiedersehe, absolut spannend. Ne? Also, und natürlich besonders ein neuer, wenn ich einen neuen Film angucke, wo ich überhaupt noch nicht weiß, was da kommen könnte oder wie der ausgeht, ist natürlich super spannend. Aber er ist drauf. Das heißt, Neuheit ist immer da. Also jede Szene wirkt so, als wäre sie spontan entstanden. Gerade im Augenblick. Von daher kann es niemals nicht spannend werden. Natürlich, im Alltag kann schon mal was langweilig sein. Das ist völlig klar. Aber ich meine jetzt, ausgehend von deiner Frage, ob das Leben dann nicht mehr spannend sei, doch, es bleibt weiterhin spannend, weiterhin neu und so, als wäre es Zufall. Genauso, als wäre es zufällig entstanden. Ne? So erscheint es zumindest. Ne? Ist ja auch auf dem Film so. Wenn ich mir einen Film angucke, dann weiß ich auch nicht jedes, dann habe ich auch nicht, oder dann realisiere ich nicht ständig, ach, das ist ja schon alles drauf. Das realisiert doch nicht ständig. Ne? Sondern ich gucke mir die Szene an und denke, wow, was kommt jetzt? Wow, wie ist die Entwicklung? So, ne? Also von daher gesehen, immer alles neu. Immer alles spontan. Deswegen habe ich auch nichts gegen die Leute, die sagen, was du mit deiner Determinierung immer hast, das ist doch vollkommen scheißegal, ob das determiniert ist oder nicht determiniert ist. Es ist doch sowieso immer so, als wäre es Zufall. Ja, ich gebe dir recht. Es ist immer so, als wäre es Zufall. Nur, wenn ich von meiner Realisation spreche, dass alles schon passiert ist, dann ist es trotzdem ein riesen Unterschied in der Erfahrung. Weil selbst dann, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen, die gänzlich außerhalb dessen sind, was ich vom Leben erwarte, ich eben nicht am Boden zerstört bin. Oh, es hat es mich getroffen. Reiner Zufall. Nein, nein. Das muss genauso passieren, wie es passiert. Also für mich ist das schon ein wesentlicher Faktor im Erleben dessen, was passiert.
Ein weiteres Zitat aus deinem Buch: Nie passiert irgendwas, denn alles Tun ist nur Sein. Das drückt auch aus, dass Tun zwar passiert, aber im Sein, nicht als Folge davon, dass jemand was tut.
Ja, also Sein könnte man in dem Fall, um es bei der Metapher zu bleiben, als die fertige DVD sehen. Das ist einfach schon alles da. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles da. Das ist das Sein sozusagen. Und das, was getan wird auf der DVD, die Szenerien, natürlich, da wird scheinbar etwas getan. Aber das, was getan wird, ist ja schon auf der DVD. Also schon im Sein, sozusagen. So könnte man es vielleicht metapherhaft ausdrücken. Ja. Also Gott tut nichts, könnte man auch sagen. Wenn man jetzt mal den Begriff Gott mit einführen möchte, dann tut Gott nichts. Gott ist. Und indem er ist, passieren all diese Dinge, die passieren. Aber sie passieren eben nur scheinbar. Wo wir schon wieder beim Traum gelandet sind. Ne? Das Leben ist ein Traum. Wenn ich morgens aufwache vom Traum, weiß ich ganz genau, da ist nichts passiert. Ich war ja die ganze Zeit im Bett, obwohl mich Monster angegriffen haben und ich, was weiß ich, auf dem Mars war und irgendwelchen Marsmenschen begegnet bin, die schreckliche Gesichter machten und mir angedroht haben, mich zu zerstören, wenn ich nicht auf ihre Anforderungen eingehe. Ja, das ist aber alles nicht passiert. Das ist alles nur im Traum passiert, aber nicht wirklich.
Ja, es wird ja auch so ausgedrückt, dass es heißt, es ist alles nicht etwas. Also es wird, selbst was wir als Materie wahrnehmen, ist im Grunde ja nur eine Erscheinung. Ne? Es hat nicht wirklich Substanz.
Genau. Das ist also wirklich wie im Traum absolut substanzlos. Aber es erscheint so, als wäre es real. Und das ist eben, ich sag mal, der große Unterschied zwischen denen, die das realisieren oder in denen das realisiert wird oder mit denen das realisiert wird, sage ich noch lieber mittlerweile, und denen, in denen das eben wirklich das einzig Reale ist, was es für sie gibt. Das ist schon ein Riesenunterschied in der Erfahrung. Es lebt sich einfach leichter, würde ich mal sagen.
Mhm, klar. Und die Träume, die man nachts hat, die sind auch schon auf der DVD, ne? Da ist der Absolut. Traum vom Traum.
Genau, der Traum vom Traum. Die nächtlichen Träume und die Tagträume sozusagen. Immer während du dessen da runter guckst, ne?
Ja.
Da, das wirst du dann sehen, wenn du dir das anguckst, ne? Dann ziehe ich mal kurz an meiner E-Zigarette, ne?
Okay.
Nur damit du weißt, ne? Nicht, dass ich das verbergen wollte, sondern einfach die Pause nützen sozusagen. Ich bin ja umgestiegen von der Zigarette zur E-Zigarette.
Ja, jetzt bin ich aber neugierig, wie funktioniert das dann? Was ist der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist der, dass du also kein Teer und kein Kohlenmonoxid mehr einziehst. Insgesamt sollen es ja 60 krebserregende Stoffe sein. Das ist hier nur ein Liquid. Das ist da drin, eingefüllt hier. Und dieses Liquid enthält eben zum Beispiel bei mir Menthol, weil ich immer schon Mentholzigaretten geraucht habe. Auch eine geringe Menge von Nikotin. Aber Nikotin ist ja nicht eigentlich ein Gift, sondern ein Anregungsmittel. Die eigentlichen Giftstoffe, die man als krebsrelevant bezeichnet, sind ja alles diese, die ich eben schon nannte und weitere mehr. Das, was hier sozusagen eingeatmet wird, ist genauso ist zu vergleichen mit dem, was du in, als Nebel in der Disco erlebst, wenn du da nochmal bist.
Ja, war schon länger nicht mehr, aber die Erinnerung ist schon noch da, ja.
Oder auf der Bühne irgendwo, wo dieser Nebel aufsteigt. Also das sind eigentlich, und ich habe also mehrere Videos gesehen von Apothekern, von Ärzten, sind also diese ganzen gesundheitsschädlichen Stoffe nicht mehr drin. Aber die Wirkung, für mich jedenfalls in meiner Erfahrung, die vom Rauchen ausgeht, ist genau die gleiche. Und deswegen bin ich vor ungefähr 3 Monaten umgestiegen.
Okay, guter Tipp.
Das nur nebenher, ne?
Aber darf schon im Interview bleiben, oder?
Ja. Natürlich, gerne. Gar keine Frage.
Erlebst du dich noch in unterschiedlichen Funktionen? Also in, auch dann als quasi eine Rolle spielend? Oder du beschreibst das hier einmal. Es bezieht sich auf einen Satz bei dir im Buch. Das Kapitel heißt Ein leerer Spiegel. Und da schreibst du, in der Saunakammer bin ich für andere schlicht ein Mitschwitzer und im Event bin ich ein Guru.
Genau. Wenn du das als verschiedene Funktionen, wenn du das ansprichst, dann ist das richtig. Ich bin hier Vater für meinen Sohn, ich bin Mann für meine Frau, ich bin Nachbar für meinen Nachbar, ich bin Kunde für einen Verkäufer. Und ich bin im Seminar eben Guru, Lehrer, spiritueller Lehrer oder entspiritualisierender Lehrer, wie auch immer. Und das sind natürlich verschiedene Funktionen, völlig klar. Und die eine Funktion hat mit der anderen eigentlich nur insofern zu tun, als der selber Körper-Geist-Organismus dafür verwendet wird. Aber selbstverständlich bin ich als Vater in einer völlig anderen Funktion als im Seminar. Ich bringe meinem Sohn nicht bei, was es bedeutet, dekonditioniert zu werden, zum Beispiel. Sondern ich sage ihm, mach deine Schularbeiten. Oder räum dein Zimmer auf. Oder lass uns gemeinsam ins Kino gehen. Sowas.
Genau, die Spiritualität kann er selber später mal entdecken oder nicht entdecken. Genau. Wie es ja. halt schon die Serie genau. gedreht ist, ja.
Ist so. Ja. Da mache ich keinerlei Anstrengungen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn eine Frage hochkommt bei ihm, die in diese Richtung geht, dann sage ich schon mal das eine oder andere. Aber wenn sich diese Gelegenheit nicht ergibt, bin ich der Letzte, der versucht, diese Gelegenheit zu erzeugen, um ihn dann entsprechend zu beeinflussen. Auf keinen Fall.
Du hast eben schon mal Gott erwähnt. In deinem Buch machst du es ganz geschickt, dass du Gott mit 3T schreibst, ja, quasi genau. als um dich abzugrenzen von den ganzen Vorstellungen und von dem personifizierten Gott. Ne?
Genau. an den ich ja früher glaubte, ne? Obwohl ich eigentlich heute sehe, dass es eigentlich nur aufgepfropft war. Es war immer schon eigentlich in mir so eine nicht definierbare Klarheit, dass Gott unmöglich dieser Demagoge sein kann, der darüber bestimmt, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Aber eben verschleiert durch diese Lehren war es unmöglich, dass diese innere Klarheit wirklich durchschlagen konnte oder durchbrechen konnte. Gott als das, was in allem ist, was Subjekt ist, das in jedem Objekt sich manifestiert, das ist wirklich Gott. Und das ist ja auch etwas, was in den meisten Menschen, eigentlich in allen, könnte man sagen, angelegt ist, selbst in Atheisten und Nihilisten, einfach diese wenn du rausguckst in die Welt, siehst du einfach, das ist nicht einfach nur so da. Das kann gar nicht sein. Da ist einfach etwas oder nicht etwas, wie immer du es nennen willst, ja, was da dem Ganzen Form verleiht, wenn man es mal so nennen will, obwohl es vielleicht nicht so definieren kann. Das ist schon möglich. Aber wenn jemand auf dem Gipfel eines Berges steht, als Beispiel, ja, und guckt darunter auf die anderen Berge und Täler, diese Erhabenheit, ja, dann kommt einfach dieses Empfinden auf, dieses, könnte man sagen, göttliche Empfinden. Ja.
Aber man könnte auch genauso gut die Quelle dazu sagen, oder das Höchste oder das Wesentliche oder.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, also lieber Setu, in mir ist da so eine Resonanz für dieses Wort. Immer noch. Ja, also wenn ich Gott sage, das ist anders, als wenn ich sage das Wesentliche. Einfach von der Resonanz her. Ja. Und deswegen möchte ich das Wort eigentlich nicht unbedingt unter den Tisch kehren, aber es eben doch differenzieren von diesem persönlichen Gott. Deswegen diese 3T.
Hier ein Kapitel, das mit der Überschrift "Außer mir ist einfach keiner" beginnt auch wie die anderen mit einem Zitat von Wai Wu Wei: "Wenn der Käfer sieht, bin ich es, der schaut. Wenn die Nachtigall schlägt, bin ich es, der singt. Wenn der Löwe brüllt, bin ich es, der schreit." Das hat mir besonders gut gefallen, was auch poetisch dabei ist, ne? Drückt die Wahrheit aus und es ist poetisch.
Gleichzeitig poetisch, ja. Wunderschönes Zitat, finde ich auch.
Und außer mir ist keiner, ist einfach keiner. Das drückt aus, dass es keine Trennung ist. Ne?
Gibt. Es ist keine Trennung da. Es gibt nur diese Quelle, die sich eben in allem manifestiert. Eigentlich so simpel. Und deswegen, weil wir so wahnsinnig kompliziert sind, fällt uns das einfach nicht auf. Ja, es ist eigentlich die Komplikation, die wegfallen muss, um das zu erkennen, was so simpel ist, dass man es schon einem Kind im Grunde genommen erklären könnte.
Wobei man das Kind vielleicht gar nicht erklären muss, weil ein kleines Kind sowieso noch
sowieso in dem ist.
In dem ist, ja. In deinem Buch habe ich auch ein Zitat von Alan Watts gefunden. "Du möchtest die Ruhe der Seele, aber der Versuch, sie zur Ruhe zu bringen, gleich dem Versuch, Wellen mit einem Bügeleisen zu beruhigen." Das hat mir so besonders gut gefallen, weil es eben auch so witzig ist, ne? Also Wellen mit einem Bügeleisen zu beruhigen, kann man sich gut vorstellen, wie absurd das ist.
Ja, und wird trotzdem ständig versucht, ne, in allen möglichen Formen der Therapie und der mentalen Techniken, dass man einfach, und das geht natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, ne, ich habe es ja früher selber gelehrt, es geht schon. Man kann schon bis zu einem gewissen Grad Wellen beruhigen mit dem Bügeleisen, so absurd es klingt. Aber es führt eben nie zu einer dauerhaften, zu einer konstanten Beruhigung. Diese Konstanz, diese Permanenz ist eigentlich nur in dem, was ich wirklich bin, also das Meer. Dass die Welle sozusagen erkennt, ich bin ungetrennt vom Meer. Ich kann überhaupt nichts anderes sein, ob ich nach oben schlage durch einen Wind oder eben ganz ruhig sozusagen mich, dass die Welle gar nicht mehr erkannt wird als Welle, ja, weil das Meer so ruhig ist. In jedem Fall bin ich immer das Meer. Und dann gibt es eben diese Versuche nicht mehr. Diese Versuche muss es dann nicht mehr geben, ne? Weil sie ja, die Welle ist halt die Welle. Okay.
Und der Charakter des Lebens ist eben auch Bewegung und Veränderung, ne?
Absolut. Es gibt keine Möglichkeit, daran vorbeizumarschieren. Ne? Obwohl ich gleichzeitig sagen muss, dass sich auch das äußere Leben magischerweise, könnte man fast sagen, durch die innere Stille oder Ruhe auch äußerlich sehr stark beruhigt. Das kann ich also einfach aus Erfahrung sagen. Ne? Also ich kann nicht mehr feststellen, dass in meinem Leben hoher Wellengang ist. Was aber passieren kann, ich bin davon überhaupt nicht ausgeschlossen. Es kann jederzeit wieder passieren, dass mal eine hohe Welle kommt. Aber insgesamt kann ich sagen, dass das Leben sich so stark beruhigt hat. Seitdem eben diese innere Ruhe oder innere Stille oder innere Stabilität eingekehrt ist.
Und glaubst du, dass einfach Veranlagung ist, wie viel Drang man zur Dramatik hat oder nicht?
Einerseits ja. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die eben so dramatisch strukturiert sind, dass höhere Wellengänge zu beobachten sind. Das ist eindeutig. Das sehe ich auch in meiner Bekanntschaft. Es gibt Menschen, wenn wir die einladen, dann ist hier Halligalli. Ne? Weil die einfach so strukturiert sind. Es gibt andere, ja, da wird es dann fast schon langweilig. Da fängt man schon fast an zu gähnen. Aber eins ist auf jeden Fall festzustellen, selbst Menschen, die temperamentvoll strukturiert sind, die auch in meinem Bekanntenkreis sind, auch im Abo sind zum Beispiel, auch zu Events kommen und Sessions kommen und die ich als desillusioniert bezeichnen würde, selbst bei denen, die also so strukturiert sind, hat sich doch eine innere Ruhe eingestellt, die sich auf das Äußere auswirkt. Also nicht so, dass ihr Temperament gänzlich weg ist, überhaupt nicht. Aber diese ganz starken Ausschläge sind offensichtlich nicht mehr zu beobachten. Also auch in deren eigenem Leben und Erfahrung.
Ja, es ist nicht nötig, dass das Gefühl, jemand zu sein, bestätigt wird durch äußere Dramatik irgendwie. Ne?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Diese Bestätigung muss nicht mehr sein und deswegen kommt sie auch nicht mehr so stark zustande. Wobei das Temperament das gleiche bleibt. Temperamentvolle Menschen werden nicht plötzlich Schafe. Und Schafe, geborene Schafe, werden nicht plötzlich, naja, ich würde nicht sagen Wölfe, aber zumindest, ich sag mal, bellende Hunde. Das Temperament ist das Temperament. Das siehst du ja auch bei den verschiedensten spirituellen Lehrern. Dass ihr Temperament sich nicht stark verändert oder eigentlich gar nicht verändert. Einige sind sehr lebendig und sehr kraftvoll in ihrem Auftritt, andere sind weicher, leiser, sanfter. Ich glaube nicht, dass das unbedingt etwas zu tun hat mit der sogenannten Erleuchtung, sondern mit der Disposition.
Was mir im Buch noch aufgefallen ist, dass du an verschiedenen Stellen auch bekannte Namen erwähnst und als Beispiele bringst oder über sie was sagst, also auch Politiker und politische Zustände und so. Das heißt, du bist immer noch weiterhin ein offener Mensch, der sich auch für das, was auf der Welt passiert, interessiert und der auch ganz bestimmte Meinungen hat und Einstellungen, und damit hältst du auch nicht hinterm Berg. Ne?
Nein. Wie gesagt, dieser Körper-Geist-Organismus hier, der nur ein Körper-Geist-System ist, der ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise angelegt. Und der war schon immer politisch interessiert. Was heißt schon immer? Das wäre übertrieben. Von einem bestimmten Alter an war er politisch interessiert, hat sich immer für die Entwicklungen, die weltweiten Entwicklungen interessiert, hat immer auch die Informationen konsumiert und hat immer auch eine bestimmte Einstellung zu bestimmten Entwicklungen gehabt und hat sie immer noch. Und ich habe keinen Grund, die in irgendeiner Weise zurückzuhalten. Ich weiß nicht, wieso ich das tun sollte. Es hat nichts damit zu tun, das, was ich wirklich bin, das ist sowieso außerhalb von all dem, jenseits von all dem. Ja? Aber als Mensch, als Figur in diesem Welttheater generiert sich eine ganz bestimmte Einstellung zu bestimmten Entwicklungen. Und manchmal ist eben der Drang da oder der Antrieb da, das zu veräußern, das nach draußen zu bringen. Und andere haben eben andere und können auch nichts dafür. Ja. Also liege ich mit denen sozusagen nicht im Clinch. Also es fühlt sich zwar so an für andere, ah, der ist ja im Clinch mit dem und dem, aber nein, das ist nicht der Punkt. Ich bringe einfach so einen Ausdruck, was dieser Körper-Geist-Organismus empfindet, was, wie er die Dinge sieht und wie andere sie sehen, ja, da können die auch nichts dafür. Von daher bin ich nicht mit ihnen im Clinch.
Siehst du auch die Mainstream-Medien eher kritisch? Also informierst du dich lieber im Internet oder guckst du Tagesschau? Oder?
Ich schaue schon Tagesschau, aber ich weiß auch, was man darüber denken muss oder denken kann. Ne? Also wie beeinflusst die sind, wie manipuliert die teilweise sind und so weiter. Es hat also nicht mein großes Interesse. Also ich bin zum Beispiel nicht einer, der sich sehr stark mit Verschwörungstheorien beschäftigt oder sogenannten Verschwörungstheorien beschäftigt. Ich weiß so ein bisschen darüber, aber es hat nicht so mein riesengroßes Interesse, muss ich sagen.
Okay. Nochmal ein Zitat aus dem hinteren Teil von deinem Buch. Es ist nur so, dass der Grad der Wertschätzung der Wahrheit über den Grad der Freiheit entscheidet, den du erfährst. Meine Frage dazu ist, um die Wahrheit wertzuschätzen, ist es dafür nötig, einen Glimps oder einen Einblick darin zu haben?
Auf jeden Fall. Also ohne dass etwas reinkommt in dieses System, kann man Glimps nennen, ist es unmöglich, sie zu schätzen. Das geht gar nicht. Ja, bei mir war das immer schon so. Immer war ein Drang da, das zu erkennen, was sozusagen den ganzen Sinn gibt, könnte man sagen, oder was das Ganze bewirkt, die Quelle zu erkennen von all dem, den Sinn. Das war immer schon da, deswegen hat sich das natürlich auch dann im Leben fortgesetzt und bei anderen ist es eben weniger da oder gar nicht da. Und dann haben sie auch keine Wertschätzung dafür. Geht ja nicht. Wie soll das passieren?
Wobei es dann wieder nicht praktisch ist, wenn man so einen Eindruck bekommen hat von der Wahrheit und wenn man das dann unbedingt wiederholen will. Das hast du ja schon gesagt. Ne?
Man will es aber. Ne? Ich meine, ich habe es ja auch über Jahre hinweg, war das ja in meiner Erfahrung ganz genauso, Devasetu, dass ich also immer wieder diesen Dingen nachgerannt bin. Da war auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Nur heute im Nachhinein sehe ich, dass es Quatsch war. Dass es im Grunde Sackgassen waren, die nur deswegen beschritten wurden, um im Trial- und Error-Verfahren rauszufinden, dass es das nicht sein kann. Das hat natürlich seinen Wert auch, ne? Weil du darin nicht mehr reinläufst. Und du kannst auch anderen sagen, dass es eine Sackgasse ist, wenn du jetzt als Lehrer fungierst zum Beispiel. Ne? Dann hast du natürlich Möglichkeiten, ja, nicht unbedingt Leute davor zu bewahren. Das geht nicht. Wenn die da reinrennen sollen, dann rennen sie rein. Aber bestimmte Leute, die eben wirklich sozusagen nahezu am Ende der Suche angekommen sind, da kann man schon, mit denen kann man schon, oder da kann schon einiges verhindert werden. So sehe ich das.
Wenn es so vorbestimmt ist, ne? Wenn es so sein soll.
Natürlich, ja. Wenn Sie dafür Interesse haben, wenn Sie kein Interesse haben, kommen Sie gar nicht zu mir. Was ich übrigens auch merke in letzter Zeit, dass also fast nur noch Leute kommen, die schon x Dinge ausprobiert haben. Andere kommen gar nicht mehr zu mir. Also ist schon mal einer drunter. Aber die Mehrzahl derer, die zu mir kommen in die Session oder in ein Event, sind Menschen, die x Dinge ausprobiert haben und überall an die Wand gelaufen sind und im Grunde schon, wie gesagt, intuitiv schon spüren, das ist es. Ja? Aber die dann trotzdem noch so eine Art Bestätigung brauchen oder so eine Art Initialzündung, ja? Um das Ganze dann abzuschließen und wirklich zur Ruhe zu kommen. Die Suche abzuschließen, sozusagen. Ne?
Wir hatten das Thema schon ein bisschen, und zwar erklärst du in deinem Buch, finde ich auch gut, die unterschiedliche Bedeutung von unterscheiden und trennen.
Ja.
Kannst du nochmal drauf eingehen, ja.
Ganz, ganz wichtig. Zu unterscheiden ist, wie gesagt, am Anfang hatten wir es ja Subjekt und Objekt. Da kann kein Einheitsbrei draus gemacht werden, das geht nicht. Subjekt ist zwar Objekt, aber nur in seiner Erscheinung. Wenn ich mir die vielen, vielen Erscheinungen angucke in dieser Welt, die mit der, ich sag's jetzt mal so, Grundgüte des Subjekts nicht das Geringste zu tun haben, dann komme ich hundertprozentig in Verwirrung, wenn ich einfach nur sage, das ist es. Ich weiß zwar manchmal, was gemeint ist, wenn Satsang-Lehrer das so sagen. Aber es muss unterschieden werden. An der Stelle ist Unterscheidung eben notwendig. Nicht Trennung. Natürlich ist das Subjekt niemals getrennt vom Objekt. Aber ich kann doch nicht sagen, der Gott ist der Mörder. Gott ist der Triebtäter. Gott ist der Folterer. Wenn ich das sage, liege ich falsch. Ich kann aber sehr wohl sagen, dass es keine Erscheinung gibt ohne das Subjekt. Das ist eine Unterscheidung, die ich treffe. Und die ich treffen muss, sonst komme ich in Verwirrung. Das scheint für diejenigen, die sich damit niemals beschäftigt haben, eine Unterscheidung zu sein, die überhaupt nichts bedeutet. Ob ich das so sage oder so sage, es ist ja immer das Subjekt. Ja? Aber es ist nicht so. Mehr oder weniger könnte man sagen, das, was Subjekt ist, ist einfach nur das, was wahrnimmt. Und das, was wahrgenommen wird, das ist nicht essentiell, substanziell das Subjekt, sondern das, was erscheint. Und weil es erscheint, ist es das Subjekt, nicht andersrum. Und es muss erscheinen, das habe ich ja schon des Öfteren auch in unseren Interviews betont, weil eine Welt ohne Kontraste schlicht und ergreifend nicht vorhanden sein kann. Das klingt immer sehr sachlich und sehr nüchtern und sehr mathematisch, ja, aber es ist schlicht die Realität. Du kannst eine Welt ohne Pole, ohne verschiedene Pole, schlicht nicht erleben. Und deswegen muss es und kann es nicht nur das Gute geben, sondern muss es auch das Böse geben. Es kann nicht nur Licht geben, es muss auch Dunkelheit geben. So so schlimm das auch ist.
Ja, und es spricht einfach der Intelligenz des Menschen zu unterscheiden. Ne? Also das hat ihm ja auch geholfen, so eine erfolgreiche Spezies zu werden, also zu unterscheiden zwischen das ist förderlich für mich, das ist mir hilfreich, ja, und das nicht. Also das ist ganz natürlich, ja, da zu unterscheiden.
Aber eben, wie du schon gesagt hast, eben nicht in Trennung. Wenn man das trennt voneinander, dann bin ich in Feindschaft zu dem, was mir nicht gefällt, was nicht meiner Einstellung, was nicht meiner Vorstellung entspricht. das ist dann nicht mehr der Fall. Ich kann sehr wohl etwas kritisieren. Ich kann als Beispiel die Flüchtlingspolitik, die derzeitige, kritisieren. Ich kann, was weiß ich, den Narzissmus von Trump kritisieren. Es gibt noch viele andere Dinge, die ich kritisieren kann, aber ich kann nie und nimmer kritisieren, dass die Dinge passieren, wie sie passieren. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Deswegen bin ich nicht in Feindschaft mit den Menschen, die diese Politik repräsentieren oder diese Art, sich zu geben, repräsentieren. Das ist ein Riesenunterschied. Und da ist eben das ist eigentlich der wichtige Punkt, wenn man sagt, ich kann unterscheiden, aber ich kann es nicht trennen. Nicht trennen von dem Subjekt, von dem, was ich wirklich bin und was jeder Mensch eigentlich in Wirklichkeit ist.
Hier nochmal ein Satz von einem Zitat, aus einem Zitat von Wai Wu Wei. Kein Wesen hat jemals irgendetwas getan, aber zahllose Taten sind ausgeführt worden. Also,
ja. Wunderbar.
Und die Frage ist jetzt, die Frage sich zu stellen, von wem, ist eigentlich sinnlos. Also, man kann natürlich sagen, vom Leben und von Gott oder. Aber es macht gar keinen
Sinn. Es stimmt auch schon nicht mehr. Wenn ich sage von Gott, dann ist er der Täter. Dann ist Gott der Täter. Das gibt auch ein Problem. Es gibt überhaupt gar keinen Täter. Selbst Gott ist kein Täter. Gott tut überhaupt nichts. Gott ist. Und wenn er ist und sich manifestiert, dann ist die Welt so, wie sie ist. Da ist kein Täter. Ich kann niemand schuldig sprechen, selbst Gott nicht. Deswegen hat man den Teufel erfunden. Man hat den Teufel erfunden, um die bösen Ereignisse in der Welt zu beschreiben oder erklären zu können. Aber selbst das ist Unsinn. Denn schließlich und endlich hat in der Theologie dieser Leute Gott den Teufel erschaffen. Und wenn Gott den Teufel erschaffen hat, dann muss er gewusst haben, da er allwissend ist, dass der Teufel diese bösen Dinge tun wird. Also ist er trotzdem schuldig. Das bringt überhaupt nichts. Diese Erklärung ist für den Arsch. Nein, sondern Gott ist, und in dem Augenblick, wo Gott manifestiert, haben wir Pole, haben wir zwei Pole, wir haben die Dualität. Und das scheint so zu sein, als wenn es jetzt geteilt werden könnte in Gott und den Teufel. Das scheint wirklich so zu sein. Guck dir die Ereignisse auf der Welt an. Wir können nicht umhin zu sagen, es gibt super wunderbare gute Menschen und es gibt super schlechte Menschen. Ungeheuer, Monster. Das können wir nicht anders definieren. Aber wenn wir Gott zum Täter machen, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir ihn sofort anklagen werden. Wie kannst du das zulassen? Der Mensch ist kein Täter. Und Gott ist auch kein Täter. Es gibt überhaupt keinen Täter. Kannst du das nochmal zitieren, weil ich krieg's nicht mehr zusammen.
Kein Wesen hat jemals irgendetwas getan, aber zahllose Taten sind ausgeführt worden.
Ja, und zu den Wesen gehört eben auch Gott. Kein Wesen. Mit anderen Worten, auch Gott nicht. Gott ist ja auch Wesenheit. Ja. Das heißt, die Dinge passieren einfach. Und so wie sie passieren, so passieren sie. Und niemand kann etwas dagegen tun. Auch wenn es den Anschein hat, dass man gegen gewisse Dinge etwas tun kann. Sie können nur dann getan werden, wenn sie schon getan sind. Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Da ist kein Täter. Weder im Menschen noch in Gott. Es ist alles einfach nur so, wie es ist. Wundervoll. Da kommst du zur Ruhe. Da kannst du noch nicht mal irgendjemand anklagen, der dir Leid getan hat. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Natürlich bin ich betroffen, wenn jemand ganz bewusst etwas gegen mich tut. Diese Betroffenheit ist in diesem Körper-Geist-Organismus installiert. Dagegen ist nichts zu machen. Ich kann darüber ärgerlich werden, ich kann wütend werden, ich kann traurig werden, nach wie vor. Aber diese Traurigkeit und diese Wut oder dieser Zorn oder was auch, diese Frustration ist auch nicht durch einen Täter bewirkt worden, sondern ist einfach nur ein Geschehen. Genauso wie der Mensch, der mir etwas Böses getan hat, auch nur geschieht. Das kann ich nicht mögen, ja, richtig, aber ich kann dem Menschen nicht wirklich einen Vorwurf machen. Hier ist der entscheidende Unterschied. Haben wir wieder den Unterschied. Trennung wäre, wenn ich den Menschen sehe als jemanden, der feindlich gegen mich vorgeht. Das heißt, er ist von mir getrennt. Unterscheidung bedeutet, jawohl, es ist durch diesen Menschen geschehen, aber er ist nicht der Täter seiner Taten. Das heißt, Rache zum Beispiel ist völlig unmöglich. Ja, was der mir getan hat, da werde ich mal ordentlich. Nein, geht nicht. Ist unmöglich. Und das ist der Friede. Das bedeutet, das Meer oder die Wellen nicht mehr mit dem Bügeleisen glätten zu wollen. Sondern klar zu sehen, jede Welle ist das Meer. Auch die, die sich gegen mich erhebt.
Würdest du sagen, Wesen gibt es im Grunde nicht, weil es gibt einfach nur das Leben und das Leben kann wesenhaft erscheinen, aber ja, Wesen, das suggeriert schon, dass es was Abgeschlossenes und Getrenntes gäbe, ne?
Wahrscheinlich eine Art von Assoziation auch, ne? Also bei mir bewirkt das nicht unbedingt die Assoziation, aber ich kann nachvollziehen, dass es die bewirken kann. Ich kann ohne weiteres von Wesen sprechen. Ich kann sogar von Personen sprechen. Ich kann von Egos sprechen. Das sind alles Begriffe, die anzeigen, dass wir eben in einer Welt leben, die von der Basis her dual ist. Und die auch Zweiheit ist. Du und ich. Ich kann davon sprechen. Überhaupt kein Problem. Nur sehe ich eben klar, dass sowohl du als auch ich das eine Wesen sind. Die eine Wesenheit sind. Deine Essenz, meine Essenz ist völlig identisch.
Ja, gut. Also ich denke, ich würde noch mehr Stellen finden. Ah ja, das letzte Kapitel.
Mit dem Wilhelm Busch?
Ja, nee, das ist ja eigentlich das Nachwort. Das ist, finde ich, auch gut. Da können wir gleich dazu kommen. Aber das letzte Kapitel, das hat mich irgendwie berührt. Die Überschrift ist, Häutung ist immer mit Rückzug verbunden. Weil da sprichst du so aus der Praxis, nämlich von jemand, der dir aus der Psychiatrie eine E-Mail geschrieben hat. Und da geht's auch viel um das Buch, wie heißt es noch? Ich habe es auch selber gelesen damals und war begeistert.
Kollision mit der Unendlichkeit?
Genau, von Susan Siegel. Und das fand ich auch toll, dass du da auch ganz ehrlich bist und sagst, dass du das Buch nicht empfiehlst.
Ja.
Ja, magst du da ein bisschen drüber sprechen noch?
Ja, ich denke, das ist natürlich ein Riesenthema. Da könnte man fast eine halbe Stunde nochmal drüber reden. Aber ich versuche es mal zu kürzen. Was in Susan Siegel passiert ist, ist ganz eindeutig das, was jedem passiert, den man als erleuchtet betrachtet oder als erwacht betrachtet oder als desillusioniert betrachtet. Das Ich war nicht mehr da. Es war also keiner mehr da, der gedacht hat, der entschieden hat, der etwas getan hat. Das ist genau das, was Menschen in allen möglichen Traditionen, spirituellen Traditionen suchen. Durch Meditation, durch Information und so weiter. Das ist passiert. Das ist ganz eindeutig. Nur, was dann passiert ist, nachdem dieses geschah, war Angst. Angst, panische Angst ist in Susan Siegel entstanden. Und sie wollte ihr Ich wieder zurückhaben. Weil sie so völlig im luftleeren Raum hing. Und natürlich war das auch genau das, was geschehen sollte. Das ist überhaupt keine Frage. Ich sage nur, wenn das auf diese Art und Weise geschieht, was natürlich nicht vorhersehbar ist und was jedem passieren kann, dann hat es eben zur Folge, dass jemand zu einem pathologischen Fall wird. Und das ist natürlich in Ihrem Fall besonders tragisch. So muss man das einfach sehen. Verhindern kann man es wohl nicht. Aber ich sage, der gesunde Weg zur Erleuchtung, wenn man das mal so nennen will. Du weißt, ich bin ein bisschen im Clinch mit diesem Begriff. Der gesunde Weg zur Desillusionierung ist der, dass man auch versteht, was man erfährt. Wenn es nicht verstanden wird und so plötzlich übereinkommt, dann kann es eben zu solchen Auswirkungen führen, dass ein Mensch fürchterliche Angst bekommt. Relativ betrachtet könnte man sagen, das muss nicht unbedingt sein, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn eben gleichzeitig verstanden wird, was da wirklich passiert. Und das ist eben auch die der Vorteil, wenn man sich einem spirituellen Lehrer anvertrauen kann. Denn der spirituelle Lehrer, der wirklich versteht, was hier passiert, der kann da eine hilfreiche Begleitung darstellen. Keine Krücke, auf die man sich abstützt und von der man abhängig wird. Das meine ich nicht. Sondern eine wertvolle Begleitung, dass man diese Symptome und diese ganzen Erscheinungen überhaupt verstehen kann, einordnen kann. Sodass eben nicht unbedingt das passiert, was bei Susan Siegel passiert ist. Die ja auch sehr früh starb übrigens, ne? Mit 35, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, von der absoluten Seite her ganz klar, das musste passieren, das ist so passiert, deswegen konnte es nicht anders passieren. Aber wenn heute ein Mensch auf mich zukommt als Suchender und so eine Erfahrung hat zum Beispiel, ist auch schon passiert. Die sich überhaupt nicht, die völlig desorientiert waren. Nicht nur desillusioniert, sondern auch gleichzeitig desorientiert waren. Dann konnte ich in so einem Fall auch schon das ein oder andere Mal eine Begleitung sein, um so einem Menschen dann aus seiner Desorientiertheit wieder herauszuhelfen.
Da war auch ein Satz in diesem Kapitel, der mich auch besonders angesprochen hat. Leben erfahren kannst du immer nur ausschließlich als Mensch. Ohne das Wahrnehmungsgerät Mensch ist Weite nicht einmal fähig, sich selbst zu erfahren.
Ah, wunderbar, oder?
Ja.
Herrlicher Satz. Und den habe ich sogar gesagt. Erstaunlich.
Und war es auch schlau genug, ihn aufzuschreiben.
Ja. Wunderbarer Satz. Das Wahrnehmungsinstrument Mensch. Ja, ohne dieses Wahrnehmungsinstrument ist Wahrnehmung überhaupt nicht fähig, sich selbst wahrzunehmen. Also sich in seinen Formen natürlich nur. Ne? Sich selbst kann es sowieso nicht wahrnehmen. Aber in seinen Formen kann es sich, die Welt kann es wahrnehmen. Nicht mal Weite kann es wahrnehmen. Das ist richtig. Also das Wahrnehmungsinstrument Mensch. Und das ist so wichtig, dass erkannt wird, also für die Erfahrung wichtig, erkannt wird, dass wir nichts anderes sind als Instrumente. Instrumente der Wahrnehmung. Du in deinem Job, ich in meinem Job, der Schuster in seinem Job, der Maurer in seinem Job, der Müllwerker in seinem Job, der Vorstand in seinem Job. Das ist im Grunde das Wundervolle, wenn das passieren kann. Ja, ich bin ein Instrument. Ich bin nichts anderes als ein Instrument. Durch das und mit dem gehandelt und wahrgenommen wird. Ja? Weil mehr sind wir nicht. Und dann fällt aller Stolz von einem ab. Dann fällt alle Arroganz von einem ab. Jede Überheblichkeit von einem ab. Es ist unmöglich. Man mag zwar überheblich wirken manchmal, mir wird es ja nachgesagt, nicht? Arroganz, Überheblichkeit. Aber in Wahrheit ist da keine Arroganz und Überheblichkeit mehr möglich. Von der Struktur her vielleicht, ja. Dass man besonders selbstbewusst auftritt, dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts. Das ist, so ist das Instrument konstruiert. Ich habe keine Chance, ja. Aber es ist keine Überzeugung da, ich bin das, ich kann das, andere können das nicht oder was weiß ich, das ist alles Unsinn. Wenn erkannt wird, dass wir nur Instrumente sind, die benutzt werden von dem, was wahrnimmt.
Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt zum allerletzten Kapitel, das eben Nachwort heißt. Und zwar erwähnst du da Max und Moritz und die Geschichte und zitierst daraus. Hast sogar ein Bildchen drin von Max und Moritz.
Ja, die waren schwarz-weiß, deswegen konnte ich sie einfügen. Und sie hatten auch keine, wie nennt man das?
Kein Copyright.
Kein Copyright, genau. Habe ich vorher genau geguckt.
Ja, da weißt du so aus dem Stegreif, worum es da ging? Oder was du damit mit dem Erwähnen der Geschichte aussagen willst?
Nee.
Nee, weißt du nicht. Es ging, glaube ich, um Leiden. Also das Zitat am Anfang ist, wenn ein Phänomen zu leiden scheint, so ist dies eine emotionale Reaktion, die durch seine Identifizierung hervorgerufen wird. Ein solches Leiden ist phänomenal, während Nominalität. Unberührbar und davon unberührt bleibt.
Ja.
Und ja, in der Geschichte von Max und Moritz geht es ja auch darum, dass die eigentlich grausam ist, ne? Also die Streiche sind ja eigentlich ziemlich grausam. Absolut. Und was mit den beiden passiert, dass sie nämlich nachher von selber gemahlen werden wie Mehl und von den Hühnern oder Enten gefressen werden, das ist ja eigentlich alles ziemlich brutal.
Ja, das stimmt. Wie viele Märchen von den Gebrüdern Grimm, ne? Oder Wilhelm Busch auch. Das ist ja in dem Fall Wilhelm Busch.
Ja, ich habe mir jetzt auch da keine extra Frage angestrichen.
Ja, man könnte einfach sagen, in der Phänomenalität gibt es natürlich scheinbares Leiden. Also in dieser phänomenalen Welt, natürlich, gibt es scheinbares Leiden. Nominon, also das, was Subjekt auch genannt werden kann, oder Gott genannt werden kann, ist davon nicht berührt. Das heißt, es ist die Leinwand, könnte man als Metapher sagen, auf der alles geschieht. Wie soll die Leinwand berührt sein von dem, was da geschieht? Da ist wieder die Unterscheidung, aber keine Trennung. Ich kann den Film nicht trennen von der Leinwand. Ich kann die Leinwand nicht trennen von dem Film. Natürlich kann die Leinwand in der Phänomenalität nur als Leinwand erscheinen ohne Film. Das geht. Aber wenn ich die Metapher jetzt einfach nur gebrauche, ist das, was man Leinwand nennen kann, also Gott, völlig unberührt von dem, was geschieht. Aber auf der Leinwand geschehen natürlich Dinge, die man auch als Leiden bezeichnen kann. Und das ist aber phänomenal. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist wie ein Traum. Aber selbstverständlich für Menschen, die mittendrin stecken in dem Traum, die also meinen oder nicht wissen, dass sie träumen, ja, ist das natürlich Realität oder scheinbare Realität. Ja. Aber das kann man nicht ändern. Das kann kein Mensch ändern. Das ist völlig unmöglich. Dieses Leiden erscheint. Es ist phänomenal, aber es scheint den Phänomenen als real. Und das kann keiner ändern. Es ist unmöglich. Außer Menschen werden auf die Suche geschickt aus Gründen, die wir wiederum gar nicht wissen können. Es ist ein Phänomen auch, dass Menschen suchen. Es ist genauso ein Phänomen, dass Menschen nicht suchen. Aber diejenigen, die suchen, die auf die Suche geschickt werden, die können erkennen, dass das Leiden phänomenal ist. Und das ist natürlich etwas, was sie Leiden nicht mehr als Leiden erfahren lässt. Im besten Fall ist es Schmerz, der erfahren wird, aber nicht mehr Leiden. Wo sich der Gedanke reinhängt, das geschieht mir. Das ist mir widerfahren. Wieso widerfährt mir das? Wieso nicht anderen? Wieso muss ich so leiden? Wenn diese Fragen weg sind, wenn diese Fragen aufgelöst sind, dann ist nur noch Schmerz da, der im Augenblick erfahren wird. Aber Leiden kann sich daran nicht mehr anhängen. Weil Leiden immer sozusagen bedingt, dass einer da ist, der glaubt, dass mir das passiert. Wenn das weg ist, wenn dieses Gefühl weg ist, das passiert mir, und warum passiert das mir, dann gibt es kein Leiden mehr. Das ist völlig unmöglich. Nur Schmerz kann passieren. Klar, wenn irgendwas passiert, was mich berührt, dann ist selbstverständlich im Augenblick Schmerz da. Aber der kommt und der geht.
Ja, schön. Möchtest du noch was zum Buch sagen?
Ja, eigentlich nur, dass man es lesen soll.
Aha.
Ja, es wurde auch schon sehr schön rezensiert, auf Amazon zumindest. Es gibt eine ganze Reihe, die mir ganz wundervolle E-Mails geschrieben haben. Das war mein bestes Buch bisher. Es ist ja auch essentiell. Eigentlich wird jedes Buch besser, weil es essentieller ist, weil es noch klarer, präziser zum Ausdruck bringt, was ich schon in 2004 zum Ausdruck gebracht habe, nach diesem Mindcrash. Aber selbstverständlich, so wie sich alles entwickelt, entwickelt sich natürlich auch die Lehre, wenn man sie mal so bezeichnen will. Ja, ganz klar. Die Klarheit wird immer klarer. Ja. Die nächsten zwei Bücher sind schon da, also bei mir. Also im Juli erscheint mein nächstes und im Dezember mein übernächstes. Wir sind alle schon fertig.
Ja, deine Kreativität. Ich bin ein Schreiberling. Ja, deine Kreativität ist nicht zu bremsen.
Ja, ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Ich habe keine Wahl.
Du hast keine Wahl, nein.
Ich habe keine Wahl. Übrigens. Du auch nicht.
Ich auch nicht, nee. Also bleibt mir keine Wahl noch zu sagen, die praktische Seite, hinten steht der Preis drauf, 12,99.
Das Taschenbuch.
Ja, wer das Buch, also gibt es auch noch eine andere Ausgabe?
Als Kindle, genau, als elektronisches Buch kostet es, glaube ich, 99 oder so.
Mhm. Und zu erwerben ist es bei dir über deine Homepage oder über Amazon?
Man kann es über meine Homepage erwerben, aber eben nur über die normalen Online-Verlage, wie zum Beispiel Amazon oder Thalia. Oder es gibt auch einen sehr, pass mal auf, muss mal kurz gucken, das habe ich jetzt nicht drauf. Ich habe hier, das muss ich aber ganz kurz sagen, weil es nämlich wirklich für einige, die das gut finden, dass es sowas überhaupt gibt. Moment, bin gleich soweit. Gibt es Fair-Buch. Fair, also wie Fair und dann Buch. Mhm. Die sind irgendwie so ein bisschen, die machen irgendwelche sozialen Projekte. Mhm. Also da geht immer ein bestimmter Betrag, den die einnehmen, geht an gewisse soziale Projekte. Vielleicht ist es für einige auch ganz interessant. Da kann man es also auch bestellen.
Okay. Und das also auch eine ganz normale ISBN-Nummer hat, kann man also auch in einen Buchladen gehen und kann sagen, ich hätte gern immer zu Hause von Werner Ablass. Dann kann der das auch bei seinem
Händler bestellen. Es dauert ein bisschen, weil es eben ein Book on Demand, also ein Buch auf Anfrage ist. Wird ja erst gedruckt, wenn es angefragt wird. Mhm. Und von daher gesehen kann das dann eben ein bisschen länger dauern, bis zu 7 Tagen oder so. Aber auf jeden Fall kann man es auch im Buch anbieten.
Ja, lieber Werner, vielen Dank. Es war wieder ein schönes Interview mit dir und das Buch hat mich auch gepackt. Ich habe es erst angefangen, eben wegen unserem Interview zu lesen, aber dann habe ich doch sehr viel drin gefunden, was wirklich sehr, sehr Ja zu mir gesagt hat bei mir. Und von daher habe ich es auch gerne ganz gelesen und ja, es war mein Vergnügen.
Ich freue mich, das freut mich sehr. Dankeschön für das Interview, Dankeschön.
Danke.